Immer zum Sonntag hören Sie hier bei MDR Sachsen den Senderbeauftragten der katholischen Kirche beim MDR, Guido Erbrich.
Die DDR war ein Land der Wachen. Nein, nicht der Aufgeweckten, sondern der Bewacher und Bewachten. Überall lauerte angeblich der Klassenfeind und wartete nur auf eine fiese Möglichkeit, dem real existierenden Sozialismus Schaden zuzufügen. Und so wurde alles Mögliche bewacht. Schon wir Kinder im Fernlager hatten da Wache zu schieben. Kein Wunder also, ich konnte mit den Texten, die es zum Thema Wachen in der Bibel gibt, lange Zeit nichts anfangen. Wachen hatte für mich mit Aufpassen und Aufpassern zu tun. Jedenfalls passte es gar nicht so zu dem Jesus, dessen Botschaft doch die Liebe war und Freiheit verhieß. Trotzdem hat dieser Jesus vom Wachen gesprochen.
Gebt Acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten. Jedem eine bestimmte Aufgabe, dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein, seid also wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Seid wachsam.
Die Aufforderung Jesu zum Wachen findet sich im Markus-Evangelium. Ich empfand dieses Gleichnis so nervig wie die DDR. War der Grund in der DDR der Klassenfeind, ist es im Gleichnis der Bibel die unberechenbare Rückkehr des Hausherrn. Sie zwingt den Türhüter die ganze Zeit über wachsam zu sein. Doch hier ist es, wie so oft, hilfreich, den Zusammenhang zu kennen. Vielleicht nimmt das ja etwas Fahrt aus meiner Aufregung. Also Buch auf und mal geschaut, was vorher so passiert. Wir landen im Jerusalem im Jahre 33. Jesus kommt gerade vom Tempel. Eigentlich viel drastischer. Er kehrt dem Tempel den Rücken zu. Denn Jesus ist auf 180. Der Tempel, dieser heilige Ort, ist aus seiner Sicht zu einer Räuberhöhle geworden. Es ist längst kein Bethaus mehr. Dort wird nicht die Liebe zu Gott und den Nächsten verkündet. Dort werden Geschäfte gemacht. Und es ist viel los im Tempel. Geldwechsler, Tierhändler, Priester, Pharisäer, Frauen, Männer, die ihr Opfer darbringen wollen. Wie das geht? Im Tempel werden Opfer dargebracht. Tiere werden geschlachtet, angefangen von Tauben bis hin zu Schafen, Ziegen und Ochsen. Die Tiere werden von vielen Menschen erst im Tempel gekauft. Und zwar nicht mit römischem Geld, sondern mit Tempelgeld. Deshalb stehen am Tempel Wechselstuben, auf das man seine Münzen in Tempelgeld eintauschen kann. Und mit dem werden die Tiere gekauft und dann geschlachtet. Wenn du was von Gott willst, so die Botschaft, gib ihm was. Genau das bringt Jesus auf die Palme. Besser gesagt, er hat einen heiligen Zorn. Aber bevor Jesus dem Tempel den Rücken zukehrt, geht er erstmal hinein. Obwohl, hineingehen trifft es nicht so ganz. Markus beschreibt das so.
Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht.
Das muss man sich mal vorstellen. Da zieht Jesus mit seinen Jüngern ungefähr 3 Jahre durchs Land. Er predigt, heilt Kranke, erweckt sogar Tote zum Leben und kommt nun nach Jerusalem. Dort steht das Zentrum des Judentums, der Tempel. Da will Jesus hin. Schließlich ist er Jude. Sein Ruf ist ihm vorausgeeilt. Viele Menschen erhoffen sich etwas von ihm, andere provoziert er. Am Tor von Jerusalem wird er begeistert empfangen. Wie ein König zieht er auf einem Esel reitend in die große Stadt. Sein erster Weg führt ihn zum Tempel. Und was dort passiert, haben wir gerade gehört. Unter den Geldwechslern, Händlern und Priestern wird er sich dadurch jedenfalls keine Freunde gemacht haben. Frustriert verlässt er am Abend nach seinem zornigen Auftritt die Stadt. Aber nur, um schon am nächsten Tag zurückzukommen. Diesmal wird er im Tempel von den Schriftgelehrten, Hohepriester und Ältesten wegen seines Auftritts zur Rede gestellt. Wer hat dir die Vollmacht gegeben, das zu tun? Doch Jesus denkt gar nicht daran, ihre Frage zu beantworten. Stattdessen erzählt er ihnen ein Gleichnis.
Ein Mann verpachtete einen Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als die Zeit gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Aber die Winzer verprügeln den Knecht und jagen ihn zurück. Auch den nächsten Knechten, die der Weinbergbesitzer schickt, ergeht es. Die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als Letzten. Die Winzer aber sagten zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn umbringen. Dann gehört sein Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer vernichten und den Weinberg anderen geben.
Hier ein kurzer Zeitsprung vom Jahr 33 ins Jahr 70. In diesem Jahr wird der Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört. Nimmt Jesus hier schon dieses Geschehen vorweg? Markus schreibt sein Evangelium sehr wahrscheinlich kurz nach dieser Zerstörung. Legt er die Worte Jesu nachträglich in den Mund? Das wohl nicht, aber auf diesem Hintergrund ordnet er das Erleben der Geschichte in einen größeren Zusammenhang. Jesus macht mit dem Opferkult Schluss. Für ihn zeigt sich Gott, wenn Menschen sich begegnen, wenn sie Brot und Wein und ihre Liebe miteinander teilen. Um Gott zu begegnen, helfen weder Tieropfer noch Tauschgeschäfte. Und wenn das so ist, dann braucht es keinen Tempel mehr. Sollen die Römer doch damit machen, was sie wollen. Zurück ins Jahr 33. Der Tempel steht noch und Jesus ist im Disput mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Denn auch das ist der Tempel. Ein Ort der Diskussion, ja, auch des Streites. Und Jesus spricht nicht nur mit den Gelehrten. Er redet auch zu den Menschen, die im Tempel sind. Jesus versteckt Gott nicht hinter theologischen Erklärungen, sondern erzählt so von ihm, dass die Menschen ihn verstehen. Er übt harsche Kritik an den religiösen Autoritäten. Ja, er warnt seine Zuhörer regelrecht vor ihnen.
Es war eine große Menschenmenge versammelt und hörte ihm mit Freude zu. Er lehrte sie und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt, und die wollen in der Synagoge die Ehrensitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie fressen die Häuser der Witwen auf und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet.
Der Tempel ist für Jesus ein Ort des versteinerten Glaubens. Kein Stein wird dort auf dem anderen bleiben, was im Jahre 70 dann auch passiert. Jesu Tempelbesuch ist das Finale seines Weges als Wanderprediger. Und da zieht er nochmal alle Register, um von der Liebe und Erreichbarkeit Gottes zu erzählen. Es ist ein wahres Feuerwerk an Gleichnissen im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Ein besonderes steht am Schluss.
Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte. Und viele Reichen legten viel ein. Da kam auch eine arme Witwe und warf ein Schärflein, zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen. Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.
Ein Schärflein ist so gut wie nichts. Zwei Pfennige, die fallen im Kasten kaum auf. Aber Jesus geht es in diesem Gleichnis gar nicht ums Geld. Es geht um den Einsatz. Und da hat die Witwe die Nase vorn. Sie gibt alles, weil sie darauf vertraut, dass Gott sich um sie kümmert. In diesem Gleichnis geht's ums Ganze. Und es gibt Entscheidungen im Leben, die kann man nicht mit halbem Herzen treffen. Es ist das letzte Gleichnis, das Jesus erzählt. Danach beginnt im Markus-Evangelium die Passion, die Geschichte, in der er am Kreuz stirbt. Jetzt wird Jesus alles geben, was er hat, was er ist. Er opfert sich auf. Und nach seinem Opfer braucht es den Tempel nicht mehr. Also keine Tiere, kein Tempelgeld, kein Geschäft. Was das heißt, zeigt er klar und deutlich im Abendmahl. Er teilt Brot und Wein mit seinen Jüngern und sagt, wenn ihr das gemeinsam tut, dann werde ich, der Sohn Gottes, immer unter euch sein. Anders gesagt, wenn ihr was von Gott wollt, dann teilt miteinander. In den Tempel müsst ihr dafür nicht.
Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde.
Die Zerstörung des Tempels geschah im Jahre 70. Viele erschütterte Juden und Judenchristen sahen darin ein Zeichen für das nahende Weltende. Vielleicht erhofften sie das sogar, als Erlösung von ihrem Leiden und den Verfolgungen, denen sie ausgesetzt waren. Von den Aposteln Jesu sind die meisten umgebracht worden. Viele Anhänger Jesu wurden verfolgt, gefoltert und getötet. Doch diese fürchterlichen Verfolgungen werden nicht das Ende sein. In all dieses Chaos setzt Markus ein Hoffnungslicht. Also wachet, passt auf, dass ihr den Blick durch den Horizont hindurch nicht vergesst. Dorthin, wo es Frieden und Erlösung gibt. Das kann euer Leben verändern, euch Mut und Kraft geben, diese Welt gegen alle Widerstände zu gestalten. Mit Wachen in der Bibel ist eine Offenheit gemeint, die noch Erwartung hat. Nicht das tröge Aufpassen, dass alle alles richtig machen oder sich ein Dieb anschleicht. Wachen meint kein geschlossenes System, das die Menschen in Angst halten will. Nicht die Form des Wachens ist gemeint, die Wachtürme und Sicherheitsanlagen braucht. Wachen in der Bibel meint die Aufmerksamkeit und Erwartung, die voll Hoffnung und Sehnsucht steckt und sich überraschen lässt, die Zeichen der Zeit erkennt und die mutig und kreativ das Leben auf dieser Welt verändert und besser macht. Keine Vertröstung auf später, kein gelangweiltes Wachen und in die Ferne schauen. Im Gegenteil, Wachsein trifft es. Und Wachsein klingt schon viel besser. From this place I cannot see. Heart is dark.
Im Wort zum Sonntag hörten Sie hier bei MDR Sachsen Guido Erbrich, Senderbeauftragter der katholischen Kirche beim MDR. MDR Kultur überträgt ab 10 Uhr einen katholischen Gottesdienst aus dem Bischof-Weskam-Haus in Magdeburg.